Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Ich schätze mal, dass die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer auch Seglerinnen und Segler sind. Und die andere Hälfte träumt davon, einmal raus aufs Meer auf große Fahrt zu gehen. Und für euch alle da draußen ist dieser Podcast heute, denn jetzt geht's ums Fahrtensegeln. Und zwar um den Praxisguide von Leon Schulz, vom Traum zum Turn. Leon, du hast dir diesen Traum schon längst erfüllt und dass wir uns überhaupt heute treffen konnten, ist schon fast ein Wunder, weil du nur auf See bist. Wie sah denn dein Segeljahr 2021 aus?
Ja, das Segeljahr 21 war natürlich etwas von Covid geprägt, Unsicherheit geprägt, aber trotzdem konnte ich dann im April endlich loslegen und zumindest 6 Monate dieses Jahr auf See sein. Und zum Glück hatte ich das Boot in Spanien liegen und konnte dann Spanien, Portugal, Madeira und Azoren segeln und dabei einige Gäste mitnehmen, weil meine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe im Leben, ist, andere dazu zu inspirieren.
Ja, das gelingt dir. Du hast schon 3 Bücher geschrieben und erzähl mal deine Geschichte, wie es dazu kam, dass du quasi ja ausgestiegen bist und gesagt hast, so, ich erfülle mir jetzt diesen Traum. Und dieser Traum hat ja nie geendet. Du hast dir irgendwie, glaube ich, vorgenommen mal so ein Jahr und aus diesem Jahr ist irgendwie so die Ewigkeit geworden.
Ja, das ist ja das Problem. Also dieses sogenannte Sabbatical, das stellt man sich so einfach vor. Man schneidet einen Zentimeter aus seinem Leben ab und ist dann mal ein Jahr unterwegs und kommt dann wieder zurück. Ja, das Zentimeterband ist natürlich das Gleiche, wenn man wieder in sein altes Alltagleben einsteigt, aber man selbst ist verändert. Und das muss ich jetzt immer wieder bei meinen ganzen Ausbildungsturnen und Theoriekursen immer wieder dazu warnen, dass man vielleicht sich dessen bewusst sein soll, man kommt nicht wieder ganz zurück. Mhm. Und eigentlich wollte ich ja wieder zurück zu meinem normalen Ingenieursberuf, aber ich habe meine Passion zum Beruf gemacht, um dann anderen halt auch dazu zu inspirieren. Aber mit der Warnung, es verändert dich. Ich finde zum Besseren, aber viele haben auch Schwierigkeiten damit und träumen dann nur noch immer weiter zu segeln. Aber es gibt natürlich verschiedene Aspekte. Und das erste Buch, was ich geschrieben habe, das handelte ja vom Blauwassersegeln. Und das ist ja etwas Großes, das ist ja wirklich auszusteigen. Und das habe ich vor 15 Jahren gemacht, bin mit Kind und Kegel in die Karibik gesegelt und wieder zurück. Aber jetzt geht es ja um was ganz anderes. Es geht um das Fahrtensegeln, das nicht ganz aussteigen müssen, das Urlaubssegeln. Denn besonders in diesen Jahren, wo man etwas abgeneigt ist, würde ich mal sagen, zum Massentourismus, Kreuzfahrtschiffe sind etwas out, Ballermann vielleicht auch, und dass man dann individuell unterwegs ist auf seinem eigenen Schiff. Und wie man das angeht, das will ich jetzt vermitteln.
Es ist ja für viele Leute so schwierig, diesen Ausstieg zu schaffen, weil die alle oder viele glauben, wie mache ich das, das packe ich doch gar nicht. Und so ging es dir ja damals auch. Du hast ja auch einen Vortrag von einer Blauwasserseglerin gehört und ich weiß, du willst nicht über den Ausstieg sprechen, sondern über das Fahrtensegeln. Und dennoch ist es ja zumindest für mich in meinem Kopf miteinander verknüpft. Also bevor ich mir ein Boot kaufe und alles, ich muss mich das mit so vielen Dingen beschäftigen. Was ist denn dann der endgültige Kick für die Leute, den du vermittelst?
Ja, also jetzt heutzutage will ich nicht den Kick vermitteln, völlig auszusteigen. Das muss es nicht sein. Man kann das auch in Schritten angehen. Diesen Vortrag, den ich damals gehört habe, als ich danach nach diesem Blauwasser-Turn, den sie beschrieben hat, ihren eigenen nämlich, und ich danach hinging und gesagt habe, oh, das würde ich auch gerne machen einmal, wenn ich das denn könnte. Und dann die Frage zurückbekam, ja, warum denn nicht? Was sind denn die Argumente dagegen? Und dann fing das an, bei mir jetzt im Gehirn etwas in Gang zu setzen. Aber man muss nicht alles einfach nur aufgeben. Man kann sehr, sehr schön schrittweise auch sogar Blauwassersegeln unternehmen. Also das heißt, man muss keinen Liegeplatz mehr haben. Man kann sich ein Boot kaufen. Man kann von A nach B segeln im ersten Jahr und im zweiten Jahr von B nach C und dann von C nach D. Es gibt ganz viele Werften und Stellen, wo man sein Boot auch im Winter liegen lassen kann. Aber es ist komplex natürlich und es gibt so viele Aspekte, es gibt so viele Reviere und die Schwierigkeit, wo soll man anfangen? Es gibt so viele Bücher auf dem Markt, also Lehrbücher. Wie lerne ich segeln? Wie lerne ich navigieren? Wie funktioniert der Motor? Und Ich wollte eigentlich gar kein Buch schreiben übers Fahrtensegeln, weil es gibt so viele schon. Und dann bekomme ich so oft diese ganzen Fragen gestellt von neuen oder alten Seglern, wie ich das denn angehen sollte, bis ins kleinste Detail. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sollte man mal doch etwas schreiben, was die Fragen, die ich so oft bekomme, beantworten, um die Angst wegzunehmen und die Komplexität darzustellen. Das ist so der Hintergrund.
Ja, diese Blauwasserseglerin, wer war das eigentlich damals, dieser Vortrag?
Ja, das war eine Schwedin. Das war auf einem Boot, die heißt Ariel 4. Die sind mit 3 Kindern um die Welt gesegelt. Und ein bisschen habe ich gedacht, wenn die das schaffen, schaffe ich das ungefähr auch. Aber die Angst vor dem Ausstieg ist enorm. Im Nachhinein kenne ich viele, die sehr gut auch wieder zurückgekommen sind, beruflich und in der Schule. Es ist überhaupt kein Problem, mit Kindern auszusteigen, weil die eigentlich viel mehr lernen fürs Leben, als was die Lehrer vermitteln, außer vielleicht soziales Verhalten. Also das, was Kinder auf einer Yacht sehr gut können, ist mit anderen Erwachsenen umzugehen, Gefahren einzuschätzen, sehr mit einfachen Dingen sich zufrieden zu geben und die Welt und Kulturen zu erleben, also vor allen Dingen Sprachen zu lernen und die Angst vor neuen Gegebenheiten. Aber das ist der ganze Ausstieg. Also das ist etwas, was ich selbst als Blauwassersegeln benennen möchte. Das ist nämlich etwas zu hoch angehängt für viele Menschen, die das einfach nur mal probieren wollen. Und im Moment gibt es ja gar keine Boote zu kaufen, weder gebraucht noch neu. Die haben lange Lieferzeiten. Und viele sitzen, ich befürchte, dass man dann in ein paar Jahren merkt, dass das doch vielleicht etwas zu komplex ist und dass die dann die ganzen Boote wieder verkaufen wollen. Das würde mir sehr leid tun, weil das ist ein sehr, sehr schöner Lebensstil. Back to the basics, mit der Natur verbunden und auch sehr sozial.
Ich erzähle dir und unseren Hörerinnen mal kurz meine Geschichte. Ich war damals Redakteur und Reporter bei RAN. Das war so diese Fußballsendung, die alle noch wahrscheinlich kennen. Und dann kam die Kirchpleite und diese ganzen Sender, Sat.1, Pro7, Premiere, wie es damals hieß, die machten alle pleite und ich war arbeitslos. Und bekam eine Abfindung und habe mir ein Boot gekauft. Und eine 27-Fuß-Yacht, das war mein ältester Traum. Dachte ich, eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Ja, ich war Anfang 30, wusste, ich habe noch auch viele Jahre, wo ich meinem geliebten Reporterleben nachgehen kann. Aber jetzt erstmal eine Auszeit war eigentlich genau richtig. Und dann habe ich mir dieses Boot gekauft, habe 2 Jahre auf dem Boot im Mittelmeer gelebt, bin kreuz und quer durchs Mittelmeer und hatte dann die Nase voll. Ich merkte, ich brauche wieder Landleben, ich brauche wieder eine Aufgabe, ich brauche wieder einen Job, ich brauche wieder Freunde um mich herum und bin dann zurück in unser Leben und wirklich, also ich nutze wahrscheinlich jetzt diesen Podcast als kleine psychologische Unterstützung, ich fühle mich in beiden Leben nie lange wohl. Ich fühle mich weder, wenn ich wieder als Reporter arbeite, auf Dauer wohl, das geht ein paar Monate gut und dann muss ich wieder weg. Und wenn ich unterwegs bin, ist das auch wieder nach ein paar Monaten weg. Das heißt, ich bin die ganze Zeit am Hin- und Herpendeln zwischen Blauwasser oder anderen Freiheiten, die ich mir gönne, und dem normalen Leben, ich muss ja irgendwie auch Geld verdienen.
Du sprichst mir aus der Seele. Das ist also
freut mich, dass ich nicht alleine bin.
Die moderne Art eigentlich zu segeln, diese Aussteiger, diese Hippies sozusagen, die sich in den 70er Jahren einfach nur durchgeschlagen haben, die sind mehr oder weniger verschwunden. Es gibt noch einige Segler, die sehr, sehr lange unterwegs sind, aber die schneien auch etwas ein. Die reden meistens dann nur von Ankerplätzen oder Problemen an Bord. Das Schönste beim Segeln ist genau diese Abwechslung. Also wenn man das hinbekommt, genau wie du es beschreibst, das kann ein Jahr sein, das können 2 Jahre sein, wie in deinem Fall. Bei dir ist es so gewesen, dass du sogar wieder zurück wolltest. Ich habe mir als Ziel gesetzt, nur ein halbes Jahr zu segeln, weil ich will das Gefühl nicht haben, dass ich nicht mehr segeln möchte, dass es zu anstrengend wird, sondern ich zwinge mich einfach nur wieder an Land zu gehen und dort sehe ich dann wieder solche schönen Dinge, die ich jetzt, den Herbst zum Beispiel, den ich jetzt hier genieße, die Kultur, wenn es die denn gibt, nach Corona
fängt
wieder.
Fängt ja wieder an.
Ja, fängt ja wieder an, ja. Und dann kann man da wieder hin und her pendeln. Und genau das ist das, was ich eigentlich als das ideale Leben habe. Man muss nicht aussteigen mehr. Man kann beide Leben leben, um auch Geld zu verdienen natürlich.
Klar, und das ist genau das, was ich auch probiere. Und normalerweise wäre ich jetzt auch auf dem Atlantik. Ein Freund von mir ist nämlich Skipper und der überführt immer Boote in die Karibik, von Frankreich aus, der ist Franzose. Aber mein Bruder heiratet nächste Woche, deshalb muss ich hier bleiben.
Ja, hoffe, das ist das Landleben. Es ist auch schön, auf Hochzeiten zu tanzen, aber man kann nicht auf allen tanzen.
Und das ist das Problem.
Der Atlantik bleibt ja auch noch erhalten. Ja,
ja, ja, ich habe es auch schon echt oft genug gemacht eigentlich. Und jedes Mal, wenn ich drüben bin, denke ich, ach, es reicht. Jetzt hast du echt genug Meilen gefressen. Und nach ein paar Monaten oder spätestens ein, zwei Jahren geht es wieder los. Und ich finde beim Segeln das Verrückte. Wenn du im Hafen bist, willst du weg. Und wenn du draußen bist, willst du in den Hafen. Es ist diese Zerrissenheit des Menschen, das ist ja nicht mir eigen, sondern das kennt ja jeder. Ist ja also unglaublich schwierig. Also jetzt sprichst
du Gabi aus dem Herzen, meine Partnerin, die Psychologin ist, weil sie beobachtet das immer bei den Seglern und sagt, die sind immer unzufrieden. Die wollen immer da sein, wo sie nicht sind. Und auch wenn sie auf dem Boot sind, wollen sie irgendwo anders hinsegeln. Und wenn sie dann auf dem Meer sind, wollen sie ankommen. Und aber das ist für mich, das ist, wenn man diesen Virus eingefangen hat, dann ist es schwer, den wieder loszubekommen und wieder so genügsam zu sein. Also diese Zufriedenheit, in seinem Dorf zu wohnen oder in seiner Stadt und dann bis zum Ende genau extrapolieren zu können, wie man denn in 10, 20, 30 Jahren, was man da machen wird, mit wem man zusammen sein wird, das hat mir die Angst gegeben und deshalb bin ich ja das erste Mal raus. Also es ist nicht ganz ohne, dass man segelt, weil man diesen Wunsch nach dem anderen immer wieder hat. Also man ist leider oft an der falschen Stelle. Und deshalb ist dieses Hin und Her gar nicht so schlecht, damit man beide Welten genießen kann. Denn nur segeln wollte ich eigentlich auch nicht.
Ja. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, weil dich ständig Leute fragen, sag mal, ich möchte eigentlich auch irgendwie Fahrten segeln, weiß aber nicht wie. Und dann ist natürlich immer die Frage, welches Schiff, welches Revier, welche Ausrüstung, wie mache ich meine Turns? Und du hast das alles versucht in ein Buch zu packen, das ist ja jetzt auch 330 Seiten dick geworden. Du hättest wahrscheinlich 1000 Seiten schreiben können, oder? Weil es ja nie aufhört,
dieses Thema. Also ich bin, der Verlag war verzweifelt, ich habe 80 Seiten zu viel geschrieben und dann sollten wir 80 Seiten kürzen und das ging nicht und zum Glück wurde das Buch dann zumindest 330 Seiten. Es ist nur mein Aspekt. Meine Erfahrung, wie ich es sehe. Also es ist kein Lehrbuch. Es ist Leon, der hier die Fragen seiner Mitsegler, Freunden, Nichtsegler versucht zu beantworten. Also es ist in keinster Weise komplett das Buch. Also. Aber es beleuchtet das, was ich für wesentlich finde. Und ich gebe auch keine genauen Tipps, welche Marke man kaufen soll oder wo man genau hinsegeln sollte als Neuling, sondern nur das, was ich so kenne und wie ich es angehe und was ich nach meinen 70.000 Meilen halt herausgefunden habe, dass es halt bei mir funktioniert. Aber ich habe ja meinen Typ vom Boot und es gibt auch andere Boote. Also ich glaube, das muss man ganz deutlich sehen. Das ist ein sehr, sehr persönliches Buch.
Ja, und es liest sich halt auch spannend. Es ist eben nicht so ein Sachbuch, wo abgeklappert wird, was es an Bootstypen oder so gibt, sondern man merkt ja das Persönliche da drin. Und trotzdem, am Ende bleibt bei mir bleibt hängen, oh, ich würde so gerne wissen, was hat der Kerl für ein Boot? Wie hat er sich entschieden? Warum macht er das?
Ja, kann man erzähl das nicht durch die Zeilen lesen? Kann man das nicht
durch die Zeilen lesen? Doch, aber ich möchte es von dir hören. Vor allem die anderen, die uns zuhören, haben es ja nicht gelesen. Noch nicht.
Ja, also es gibt ganz, ganz viele Marken von Booten und jeder hat seine eigene Berechtigung. Die einen sind billig, die anderen sind alt, die dritten sind teuer. Ich komme erstens ich bin halb Schwede, ich komme aus dem Nordeuropäischen. Also ich genieße ein trockenes Schiff zum Beispiel, ein wollig warmes Boot und ich bin auch Ingenieur und mag Qualität. Und ich habe deshalb jetzt tatsächlich meine vierte Halbergrassi.
Also es war ja klar, nach der Vorrede konnte es nur eine Halbergrassi sein.
Ja, aber andere Marken sind auch sehr, sehr berechtigt zum Einsteigen fürs Mittelmeer. Ich versuche es ja da darzustellen, große offene Cockpits, einfach nur baden zu gehen. Die haben da eine völlige Berechtigung. Also jedes Boot an seinem Platz, aber ich bin an der Westküste von Schweden aufgewachsen, also Orust und Ellös, das ist bei mir um die Ecke und ich kenne Magnus und Melli sehr gut, also Rassi und Christoph Rassi ist ja jetzt leider vor 3 Tagen gestorben. Ach was. Und bin da sehr liiert, ja. Ja, mit ihm bin ich dann auch über den Atlantik gesegelt. Also jeder in seinem Boot. Er hatte seine Bamsen, die Halberklassi 62 und ich damals meine Halberklassi 40 mit der Familie. Und ich hab zwei Halberklassis gebraucht gekauft und zwei neu. Und die letzte hier war gebraucht und die ich dann völlig refittet habe. Mal was Neues. Also jedes hat auch seinen Reiz. Also neu oder gebraucht. Und
Klar, ist auch eine
als ich
Kostenfrage
dann
immer.
Segellehrer war, auch um das mal kennenzulernen, wie ob das überhaupt Spaß macht, anderen auszubilden, da war ich in Malta und habe dann auf Benetos und Bavarias ausgebildet. Also
Geht auch.
ja,
Klar.
natürlich, die sind auch gar nicht schlecht. Also die haben
Ich bin
viel
auf einer
Masse, viele
Veneto
Kojen.
über den Atlantik und über den Pazifik. So gut. War voll in Ordnung.
Ja, klar.
Ging.
Ja, natürlich.
Macht es denn Spaß auszubilden oder sagst du, ja, kann man machen, aber alleine Blauwasser ist dann doch schöner mit der Familie?
Ja, also, das Ausbilden gibt mir eine sehr große Freude, denn ich kann anderen helfen, die Angst zu nehmen und die Gemütlichkeit zu vermitteln. Also bei mir lernt man nicht segeln, weil das kann man in jeder Segelschule machen. Ich versuche zu vermitteln, dass Segeln auch andere Dinge sind. Das ist Ankern, das ist Essen, das ist an Land zu gehen, das ist vor allen Dingen keine Angst zu haben und deshalb ist Wetter und Wellen und sowas enorm
Ja,
wichtig für mich
ja, ja.
und das macht mir Spaß. Ich bin ja eigentlich Ingenieur, also das heißt, ich bin kein Lehrer und ich mache das nur aus Liebe, um meine Freude zu teilen. Und ich muss ja sagen, die meisten meiner Gäste, die kommen jetzt immer wieder, um immer mehr zu lernen und dann wird es wie Freunde und Familie. Also jetzt segle ich eher wie privat mit meinen Gästen, kann man sagen.
Ja,
War
auch
sehr
schön.
angenehm. Ja,
Ja,
ja.
super. Hast du in deinem langen Seglerleben und den 70.000 Meilen, hast du ein Revier, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, wo ich später vielleicht, wenn du nicht mehr arbeiten musst, bleiben könnte oder eine sehr lange Zeit bleiben würde?
Eben nicht. Denn das Schöne beim Segeln ist, dass man nirgends bleiben muss oder möchte. Genau wie du gesagt hast, die Faszination ist, dass man so abwechselnd segeln kann. Also ich komme aus dem Norden. Ich bin sehr viel in Schweden, Norwegen, Schottland, Irland gesegelt. Ich genieße es so enorm jetzt in Spanien, Portugal, Algarve oder dieses Jahr Madeira, Azoren zu segeln. Das ist diese Abwechslung. Auch im Mittelmeer, ich wohne ja im Winter sehr viel in Malta, da auch zu segeln. Das ist genau das Schöne, dass man immer mal, immer woanders hin kann. Natürlich hat man Träume. Und natürlich träume ich auch mal, weil ich ja schon in der Karibik war, sonst würde ich ja davon träumen, auch mal in die Südsee zu segeln. Aber das ist ja das, was meine Hauspsychologin immer sagt. Ihr seid ja nimmer satt. Also kaum ist man in der Karibik, was für andere ein Riesending ist, da will man schon wieder weiter. Ja? Und
Ja.
das ist dieses immer wieder entdecken wollen und Menschen kennenlernen und Natur zu sehen. Also auch Alaska würde ich gerne mal hinsegeln. Ja? Also nicht, weil es so kalt ist, sondern einfach nur von Hawaii kommt. Vielleicht passiert es nicht. Aber hier im Heimatrevier, wie gesagt, es ist ein Fahrtensegelbuch. Deshalb konzentriere ich mich auf Europa und finde auch das Mittelmeer natürlich sehr passend. Bisschen heiß für mich im Sommer. Und viele kennen das, viele haben da gechartert. Aber das, was ich vermitteln möchte, ist, es muss nicht das Boot, der Bootstyp sein, den man gechartert hat. Es gibt viele andere Bootstypen und es muss nicht das Revier sein, wo man so oft gechartert ist. Es gibt auch andere Reviere und die nördlichen haben sehr guten, sehr schönen Flair. Also mein
Ja, ja,
Heimathafen
ja.
ist zum Beispiel Lerwick auf Shetland, weil es da so
Ach,
cool ist, ja.
okay, ja. Wow, auf den
Ja,
Shetlands.
das ist mein
Auch
Heimathafen.
ein,
Ja, weil
ich habe
ich
da
ja
schwer Respekt
RYA,
vor.
ja, das muss man nicht haben, braucht man nicht haben, weil wenn man das Wichtigste für die Sicherheit an Bord ist Geduld. Und wenn man ein bisschen die Großwetterlage lesen kann, kann man auch ein gutes Wetterfenster ausnutzen, und dann natürlich auch, wenn es schlechtes Wetter ist, sich dann verkriechen. Und es muss nicht in der Marina sein. Also Ankern ist was ganz, ganz Schönes, finde ich. Also Shetland ist
Herrlich,
schon cool.
herrlich. Ja, das glaube ich. Und vor allem in deinem Buch gibt es ja auch ein Kapitel: Wetter-Apps, Wetterbesprechung und Planung. Also, man kann sich da ja
Weil
durch
ich
dein
dazu
Buch.
so viele Fragen bekomme. Also ich kriege
Klar, das ist ja
viele,
das Hauptthema.
ja, also Angst, Seekrankheit, Wetter, das sind diese wichtigen Aspekte. Vor allen Dingen vielleicht bei der einen Hälfte der Paar-Crew. Die andere Hälfte will eher wissen, was für einen Plotter-Anker oder Motor man haben soll. Mm-hmm. So also es geht auch, ich finde auch, Segeln ist, sollte man sehr viel weiter fächern. Und meine Hoffnung ist, dass, wie soll ich sagen, dass es auch mehr Leser anspricht, als die etwas dominierende männliche Rolle in Deutschland. Also,
ja, ich glaube, das ändert sich gerade. Da wächst was nach. Doch, allein durch unsere Olympiadamen, die Silber geholt haben. Ich glaube, das gibt so einen Boom, wo man sieht, ach, guck mal, da tut sich was. Also da bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, auf dein Buch. Und alle, die es jetzt zuhören, sagen, Mensch, die beiden quatschen jetzt 20 Minuten lang. Gebt uns doch jetzt mal ein paar Tipps. Also Leon, ich würde dir das Feld überlassen. Jeder, der irgendwie denkt so, oh, okay, ich kaufe mir dieses Buch, aber dann weiß ich eigentlich, danach weiß ich natürlich mehr, aber gib mir noch als Zuhörerin, Zuhörer noch so ein paar Tipps, dass ich in die Gänge komme, meinen Traum zu erfüllen. Weil du bist ja so ein Motivationskünstler.
Ja, also mein Tipp ist, dass man sich das langsam angeht und mit anderen redet, mal mitsegelt, mal das probiert und vor allen Dingen seine eigenen Fragen stellt. Also auch sich offenlegt, und weil alle kochen nur mit Wasser und es gibt sehr viele, die meinen, es alles wissen zu wollen. Und ich glaube, man sollte da selbst ein bisschen mehr Selbstwertgefühl haben vielleicht und zu sagen, ich stelle das jetzt mal in Frage. Also sollte man bei diesem Wetter segeln? Sollten wir jetzt wirklich dieses Boot chartern? Mit wem mache ich das? Und das nicht einfach nur als selbstverständlich zu nehmen, nur weil der eine am lautesten schreit, dass er auch der kompetenteste Skipper ist. Ich glaube, man sollte sich sehr, ja, humble ist eigentlich, das sind die Menschen, die man sich suchen soll, die
demütig, um es mal ungefähr zu übersetzen.
Ja, genau, demütig sich der Crew und dem Wetter und dem Revier, dem ist. Also ich glaube, man soll auch bei der Crew aufpassen, und man ist doch, ja, selbst unbedingt am Anfang Crew, dass man auf den Rücksicht nimmt, der am schwächsten ist, und zum Beispiel Seekrankheit sehr, sehr offen anspricht, um dann auch nur bei schönem Wetter zu segeln. Weil den Spaß zu verlieren, weil es nass, kalt und windig ist, oder man unbedingt zurück muss, weil es Sonntagabend ist, das ist eigentlich das, was ich am wichtigsten finde.
Ja.
Also langsam angehen.
Ich war am Wochenende auf einer Party eingeladen, also auf einem Geburtstagsessen, und saß neben einer Schwedin, die in Deutschland lebt. Und wir haben uns, ja, wie alle Schwedinnen und Schweden, wirklich für mich ausnahmslos, war sie natürlich wahnsinnig nett und sympathisch. Und wir haben uns darüber unterhalten, was so der Unterschied ist zwischen uns Deutschen und uns Schweden. Und sie hat so ein paar Beispiele genannt. Aber ich würde es gerne auch von dir hören, da du beide Nationalitäten in dir trägst. Ich finde die Schweden immer so unglaublich entspannt und nett, fast auch ein bisschen vielleicht konfliktscheu. Also mit Schweden streiten geht vielleicht schwer. Ich frage mich immer, woher kommen diese Unterschiede? Ist das nur der Krieg, der dazwischen liegt, den die Schweden so in der Form nicht mitgenommen haben? Also zumindest nicht die deutsche Zerstörung? Oder was ist das?
Man hat wirklich, also Konflikte sind nicht erlaubt. Also das heißt, man muss so lange reden, bis man einen Konsensus findet. Und ich glaube auch, dass man versucht, miteinander so umzugehen. Also dieses ganze Team, immer dieses Miteinander, es in einer Gruppe zu tun, das ist eigentlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite sind Schweden unheimlich unsozial und nicht sehr, also das Witzige ist in den schwedischen Schären, wenn da ein paar Segler sind, die haben sich dann, haben alle angelegt, jeder holt seinen Grill raus auf den Klippen und dann geht man raus und jeder sitzt also vielleicht 50 Meter entfernt voneinander und tut so, als ob es die anderen nicht gibt und grillt dann voneinander. Wenn das in Südeuropa wäre, dann hätten die gesagt, ach, hast du deinen Grill an? Ja, komm doch rüber, komm, wir machen eine Party und so. Nein, man ist also sehr scheu und gleichzeitig lebt man natürlich sehr nah an der Natur und vor allen Dingen, wenn es um Segeln geht, man ist da natürlich aufgewachsen mit so viel Wasser. Es gibt in Schweden mehr Boote als Einwohner. Und vor allen Dingen Draufgänger ist nicht, also man darf einige Sachen sind tabu, also Draufgänger, rumschreien, bestimmen, da bekommt man gar keinen Respekt. Und deshalb ist es vielleicht, wird man als nett und freundlich aufgefasst.
Ist also man aber gar nicht.
Nee, ich bin ja halb Deutsch. Also,
ja. Ja, ich weiß. Wie hast du dein Buch geschrieben? Also wie schreibst du? Hast du eine bestimmte Disziplin oder sagst du immer mal wieder zwischendurch? Oder wie ist so deine Art zu schreiben? Weil Schreiben ja für viele da doch eine ganz schöne Quälerei sein kann.
Ja, das ist es auch. Weil man hat an sich selbst sehr hohe, hochgestellte Erwartungen. Also The Sabbatical auf See, das ist ein Blog. Das ist also tatsächlich geschrieben, als es passiert ist. Super. Ich bin auf den Nachtwachen, habe ich dann meine Gefühle dargestellt und dann wurde das ganze Material eigentlich editiert später und um das in einer, damit das einen roten Faden erhielt. Jetzt dieses, da wusste ich echt nicht, wie ich anfangen sollte. Also der Verlag war ja schon 2 Jahre oder noch länger auf mich dran. Ich sollte doch ein Buch über Fahrtensegeln schreiben. Ich sagte, was soll ich denn schreiben? Also ich weiß doch nicht, es gibt so viele Menschen, die so viel mehr wissen und die Lehrbücher schreiben können. Und dann kam eigentlich die Idee, das war auch Gabis Idee, nimm doch alle die Fragen, die du beantwortest. Weil ich sitze tatsächlich, also jetzt sitze ich gerade und bereite mich darauf vor, auf meinen J-Master Revalidation. Also ich muss alle 5 Jahre zur Prüfung selbst, um zu zeigen, dass ich noch gut genug bin im Lehren. Aber ich sitze eigentlich sehr viel im Winter und beantworte E-Mails. Und das nimmt natürlich sehr viel Zeit weg. Und dann fragen Leute, warum machst du das? Ja, das ist, weil ich dir gerne helfen möchte. Und so ist das entstanden. Und ich schreibe am liebsten durchgehend. Also wenn ich sonst verliere ich den Überblick. Also das Buch ist ein paar Monaten letzten Winter dann entstanden. Ja, und dann hatte ich da eine Idee, wie geht man das an? Also erstmal überlegt man sich, was für ein Revier ich segeln möchte, was für ein Boot kaufe ich. Und dann, wie bereite ich das Boot vor? Dann, wie bereite ich den Turn vor und dann segle ich den eigentlichen Turn. Das sind diese Schritte, die eher in einer logischen Reihenfolge, also im zeitlichen Ablauf dastehen, als dass man verschiedene Aspekte angeht vom Segeln, mehr systematisch sozusagen.
Das Buch endet mit dem Kapitel der Sundowner, was ich lustig finde. Gleichzeitig finde ich es auch bedenklich, wenn ich überlege, wie viel an Bord gesoffen wird. Und das ist irgendwie immer mehr geworden. Oft habe ich das Gefühl, dass Leute einfach nur aus ihrem geregelten Alltag ausbrechen, um an Bord sich einfach mal eine Woche lang abzuschießen und dann wieder völlig verkatert und zerstört zurück zur Arbeit zu gehen. Empfindest du das auch so oder ist das so meine persönliche
Ansicht? Ja, das kommt drauf an. Ja, ja und nein. Also es, bei dem Männersegeln, wenn eine Woche gechartert wird, hast du sicherlich recht. Das ist dann Urlaub und dann ist das so wie im Skiurlaub oder im Segelboot. Die das seriös angehen, eigentlich eher weniger. Das ist nicht anders als zu Hause. Natürlich gibt es Gefahrenstellen, würde ich mal sagen. Ja? Das heißt, in der Karibik fließt der Rum abends recht frei. Da muss man vielleicht schon Disziplin haben, da aufzupassen. Man nimmt die Probleme mit an Bord, aber wenn man Fahrtensegeln macht, also die an Bord, sagen wir mal 4, 5, 6 bis 8 Wochen im Jahr wohnen und segeln, das ist nicht anders als zu Hause. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass man dann jeden Tag leicht die anderen trifft und dann geht man trinken. Also ich fand das ehrlich gesagt gut. Ich war auf einem Nachbarboot jetzt auf Madeira und dann haben die mich eingeladen rüber zum Essen. Da habe ich gesagt, sehr schön. Und dann haben die gefragt, was ich denn trinken wollte, weil die trinken kein Alkohol mehr, weil die haben gemerkt, das wurde zu viel und die haben das alkoholfreie Bier entdeckt. Und dann habe ich das auch probiert und habe gesagt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm wie der Ruf. Und also das ist eine Möglichkeit, das anzugehen. Aber ich glaube, du hast recht, man muss aufpassen, damit man nicht verlottert, weil wenn man da eher beim Blauwasser segeln, weil dann ist das wie ein Jahr Urlaub, ja.
Genau, genau.
Aber ich finde, die meisten Segler sind eigentlich sehr seriös, die das als Fahrtensegeln machen.
Ja, also lässt sich natürlich auch draußen dann schwer kontrollieren, aber ich sehe es an Häfen einfach. Es gibt eigentlich kein Boot, was du abends siehst, wo nicht zumindest eine Menge Alkohol draufsteht. Aber ist eigentlich auch ein anderes Thema und ich erinnere mich an meine Äquatortaufe, beziehungsweise ich erinnere mich nicht an meine Äquatortaufe. Also, aber das ist halt auch ein Thema, was dann eben auch häufig passiert und wo ich fast einen Appell an die Leute richten will, also wer da draußen segeln will, das heißt nicht, dass man jeden Tag abfeiert, sondern ganz im Gegenteil, würde ich sagen, da draußen nüchtern diese unfassbare Natur des Meeres zu genießen, ist viel, viel intensiver, als wenn man das die ganze Zeit verkatert oder beduselt tut.
Ja, also auf meinem Boot wird unterwegs nicht getrunken. Punkt.
Super.
Da gibt es nichts, gar nichts.
Super.
Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist wie im Verkehr zu fahren und Alkohol getrunken zu haben. In Schweden gilt das ja als Totschlagversuch, wenn man besudelt Auto fährt. Also da bin ich sehr streng. Und ich beobachte auch vor allen Dingen bei Charterschiffen, dann sobald die ihre Tau an Land festgemacht haben, dann heißt es einen Anleger. Also die ein eigenes Boot besitzen, die tun nicht um 3 Uhr nachmittags einen Anleger trinken, nur weil sie angelegt haben, sondern wenn sie dann mal essen gehen, dann bestellen sie sich ein Glas Wein vielleicht. Also,
genau.
Aber man sollte sich dessen bewusst sein und im Hinterkopf haben. Und ich finde auf jeden Fall nicht draußen auf dem Meer trinken. Das sind meine
Stimmregeln. Bin ich komplett bei dir. Es ist eine ganz andere Gefahr da draußen als zum Beispiel im Auto. Ja? Autofahren ist einfach gefährlich, weil es schnell ist. Weil es im Grunde zu schnell ist für uns Menschen. Aber da draußen herrscht eine völlig andere Welt, auf die wir eigentlich nicht gehören. Das darf man nie vergessen. Also wir sind nur auf der Welt der Meere, weil wir es geschafft haben, Boote zu bauen. Aber wir Menschen gehören da eigentlich gar nicht richtig hin.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich, man muss sehr demütig auch auf dem Meer sein. Und ein sehr, sehr typisches Beispiel ist jetzt natürlich, wenn die Segelboote jetzt in der Straße von Gibraltar segeln und von Orcas angegriffen werden, dann ist echt die Frage, wer hier wem im Wege kommt. Die Frage ist, ob wir dahin gehören.
Ja, wir haben uns zu breit gemacht. Das ist ganz einfach. Man hat es ja bei Corona gesehen, wo plötzlich vor Marseille wieder Orcas auftauchten. Ja, überall im Mittelmeer waren Delfine zu sehen. Wie schnell es ginge, wenn wir aufhören würden mit unserem Krieg gegen die Tierwelt, dass die Tierwelt sich erholt und wieder gesund wird. Aber da sind wir weit von entfernt. So traurig dürfen wir nicht enden, Leon. Ich mache nochmal einen Appell an die Leute da draußen. Kauft euch das Buch. Das lohnt sich absolut. Ich habe es irre gern gelesen. Obwohl ich mich gut auskenne mit Segeln, habe ich wieder was gelernt. Und du bist der Motivationskünstler, der die Leute überredet, ihr schnödes Leben zu verlassen und zumindest ab und zu mal in die Freiheit zu gehen. Was ist denn das wichtigste Argument, was du den Leuten immer lieferst?
Ja, das ist, dass man eine Perspektive bekommt auf das Landleben, weil es tatsächlich so unterschiedlich ist. Also klar, man kann auch wandern gehen, man kann in die Berge gehen, man kann alle möglichen Natur oder Zelten im Norden von Schweden. Also das ist alles sehr ähnlich. Für mich, ich bin ein sehr bequemer Mensch. Ich finde es wunderbar, sein eigenes Zuhause mitzuführen und es mit Bequemlichkeiten auszurüsten. Denn auch das kleinste Boot kann doch recht bequem sein. Also mit Rucksack loszuziehen, dann hat man nur die Utensilien im Rucksack. Jetzt hat man sein ganzes Zuhause dabei. Und wenn man dann segelt und die Natur erlebt und andere Menschen kennenlernt, die übrigens meistens sehr nett sind beim Segeln, ein bisschen vielleicht die Sprache auffrischen kann und so, dann ist das eine Entkopplung, eine Entschleunigung des Alltags. Das heißt, wenn man es abwechselnd macht und immer mal auf dem Meer ist, mal auf dem Land, dann kann man auch seine normalen Arbeiten und seinen Alltag eigentlich sehr gut bewältigen. Also das ist das Wichtigste. Man darf nicht glauben, das ist wie ein Wohnwagen. Das heißt, ich setze mich
Wohnmobil jetzt dahin
und fahre damit los. Oder Wohnmobil, ja. Ja, genau. Also es ist sehr komplex und das ist genau das, was mein Anreiz ist. Also man lernt nie aus.
Leon, vielen, vielen Dank. Ich nenne nochmal dein Buch Praxisguide Fahrtensegeln vom Traum zum Turn. Ich hoffe, dass ein paar da draußen jetzt anfangen, noch ein bisschen aktiver zu träumen. Leon, vielen, vielen Dank und vielleicht begegnen wir uns irgendwann mal in einem Hafen oder auf den Weltmeeren oder wo auch immer.
Ich würde mich freuen, Tim. Dankeschön.
Das war Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.